Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 4. Dezember. Gestern Abend saß ich zusammen mit dem Dirigenten Omer Meyer-Welber. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wenn man mit dem quatscht, dann geht es immer um das große Ganze. Omer ist Generalmusikdirektor in Hamburg und gemeinsam mit dem Intendanten, mit Tobias Kratzer, versucht er, diesen gigantischen Tanker irgendwie auf einen neuen Kurs zu bringen. Und es ging tatsächlich um sehr, sehr viel. Es ging darum, welche Rolle Kunst, Oper und klassische Konzerte überhaupt in einer Welt noch spielen, die so verrückt aus den Fugen geraten ist wie die unsere. Es geht um Omers Blick als Jude auf die Situation in Nahost und auf die Frage, wie man sich positioniert. Es geht aber auch um Omers Blick als Jude auf den neuen Mäzen in Hamburg, der Hamburg eine Oper schenken möchte. Klaus-Michael Kühne, dessen Spedition zur Zeit des Dritten Reiches unter anderem Geld damit verdient hat, indem sie Möbel annektierter jüdischer Wohnungen transportiert hat. Und es geht um die Frage, wie in den USA so langsam jede Form von Kreativität und Kunstfreiheit stirbt. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir immer noch eine gemeinsame Vision haben. Auf jeden Fall eine Hoffnung auf die Zukunft. Vielleicht noch ein kurzer Transparenzhinweis: für Omer und sein Orchester habe ich eine neue Version von Peter und der Wolf geschrieben, eine Version für Erwachsene, und wir verlegen das Stück auf St. Pauli ins Tivoli-Theater im März. Darauf freue ich mich ganz besonders. Wie gesagt, sich mit Omer zu unterhalten, da braucht man nur eine halbe Stunde, um Input für 5 Tage zu kriegen. Da gleicht er seinem Intendanten Tobias Kratzer. Beide reden mit doppelter Geschwindigkeit. Ihr könnt euch das Ganze jetzt auch gerne in halber Geschwindigkeit anhören. Und weil das Sprechen mit Omer immer auch ein Sprechen der Leidenschaft ist, habe ich auf jeden Schnitt in diesem Gespräch verzichtet. Denn ich glaube, so transportiert sich seine Botschaft am besten. Als erstes wollte ich gestern Abend im Künstlerzimmer des Konzerthauses in Wien von Omer wissen, wie sich denn für ihn konkret sein Blick auf die Kunst verändert hat in einer Welt, die wir uns so vor 2 Jahren überhaupt nicht vorstellen konnten. Also mit anderen Worten, hat sich sein Zugang und seine Erwartung an das, was er tut, geändert, dadurch, dass sich die Welt so radikal geändert hat?
Das ist eine große Frage. Was ich kann sagen oder beschreiben, ist, dass ich sehe, dass meine Tendenz im Moment als Künstler, und das ist seltsam, weil das war nicht so, zum Beispiel als Künstler, dass ich bin jetzt ein viel mehr präsent oder viel mehr heute als Inspiration, viel mehr als Zukunft zum Beispiel. Weil als Künstler, deine Inspiration ist quasi immer in eine Wohin, sagen wir so in Deutsch, ja. Und das ist eine große, große Herausforderung, ja. Was wird sein oder was finden wir oder und diese Zukunft immer
große Vision zu
genau
haben.
Anzuschauen. Und das ist interessant, dass jetzt ich finde viel mehr Inspiration in der Wo, nicht in der Wohin.
Ja? Heißt das, du willst die Welt ordnen oder heißt das, du willst ihr Impulse geben für das, was sie wahrscheinlich am meisten braucht, Menschlichkeit, Liebe, Verständnis, miteinander zuhören? Ist das etwas, wo du sagen würdest, das ist, was Kunst gerade schaffen kann, so einen geistigen Teppich wieder zu schaffen, den wir irgendwie verloren haben?
Ja, ich denke, genau so. Ich denke ja, aber doch. Ja, das heißt, nein, das heißt ja, aber ich denke, dass auf jeden Fall, was ich finde in diese Jetzt, ja, in diese Jetzt und nicht in heute, nicht in morgen, als Inspiration, ich denke, es ist wenig über die Frage Liebe oder Menschlichkeit oder das. Es ist die Frage, welche Geschichte will ich erzählen, ja? Und ich habe das Gefühl, dass heute, wir müssen heutige Erzählung erzählen, weil die Leute ist komplett in eine Parallelwelt jetzt. Und wenn du denkst über große Schriftsteller oder whatever, sie haben immer die Idee, dass diese Erzählung ist immer, you know, Zukunft, ja, was kommt, you know, wenn wir denken über vom Stefan Zweig bis zum, ich weiß nicht, Alice Munro, ist immer mit einer sehr zukünftigen Hoffnung oder Idee oder Vision. Und jetzt, ich habe das Gefühl, dass wir Künstler müssen eine Erzählung des Heute.
Aber was heißt das konkret? Heißt das, die Erzählung, die wir machen, oder die wir kriegen, wenn wir den Fernseher anmachen, also die Erzählung der Wirklichkeit oder das, was wir so nennen, also Nahost, Israel, Palästina, Donald Trump, Putin, das sind ja alles auch Erzählungen, wo wir eigentlich satt sind. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten für Kunst. Entweder haben wir sozusagen einen Eskapismus und gehen raus aus der Welt, weil wir den ganzen Scheiß in der Wirklichkeit nicht mehr ertragen. Oder wir legen eine zweite Ebene über die Wirklichkeit.
Aber das ist schon eine persönliche, sagen wir, Erfahrung oder Möglichkeit. Ein Künstler entscheidet nur zum Beispiel Eskapismus, nicht ich zum Beispiel, aber andere Künstler entscheidet wie ich, genau in der, in die
Wunde zu graben.
Ja, genau, im Graben, genau. In Graben zu graben. Und ich denke, dass heute, das ist eine Erfahrung, die die Leute und die Künstler hatten immer. Aber ich denke, dass heute, es ist anders, weil heute ich spüre, dass zum Beispiel jetzt ich habe jetzt mein neuer Roman, erscheint jetzt in Israel. Es ist über Vergebung und viele interessante Themen. Und das war genau jetzt. Und jetzt ich beginne noch, schon neue Ideen nachzudenken. Und ich sehe, dass meine Inspiration, meine Ideen, mein Gefühl jetzt im Moment ist wirklich, war niemals so jetzt, so heute. Und das heißt, dass ich will nicht kritisieren oder ich will nicht lernen oder ich will nicht, ich denke, dass was Leute braucht oder was ich denke, dass die Leute heute braucht, ist eine quasi einfache Erzählung, wo sind wir jetzt, was passiert jetzt oder was oder wie muss ich über diese jetzt denken oder spüren und wenig, morgen. Nein, heute, ich habe dieses Gefühl nicht. I
don't know. Ist das auch etwas, was wir vielleicht übertrieben haben in der Vergangenheit? Also du in Italien, dann an der Volksoper in Wien. Es gab ja diesen Luxus einer Zeit, wo wir gesagt haben, wir Künstler, wir wissen ja viel besser, wie Menschen miteinander umgehen müssen. Dann kam dieser Vorwurf des Wokism und was weiß ich was. Und vielleicht war es ja auch tatsächlich so, dass wir das Theater als eine etwas zu moralische, besserwisserische Anstalt gesehen haben und wir mit unseren großen Vorsätzen in der Realität, also im Jetzt, vielleicht erstmal gar nicht so weiterkommen?
Ich kann antworten mit einem Beispiel. Apropos, Theater war zu amoralisch oder etwas, weil das ist ein
Deins mit Sicherheit zu amoralisch, ja.
Okay. Das ist ein problematischer, aber ich gebe ein Beispiel zum Beispiel, ja. Richard Strauss hat Guntram geschrieben, erste Oper, und dann die Cosima Wagner hat gesagt, Ecco, unser Nachfolger ist im Haus. Dann er schreibt Salome und er schickt die Klavieraufzüge an Cosima Wagner, nur Klavieraufzüge, und sie war in Schock. Sie hat einen sehr violent und hässlichen Brief geschrieben, du bist, that's it, tot.
Ja, Wien, die Oper hat das Gleiche geschrieben, es musste dann irgendwann in Dresden
aufgeführt werden. Genau. Und Thema, wenn wir dann über die Thema Salome zum Beispiel, man versteht, weil das ist genau was wir jetzt reden. Das ist der Unterschied zwischen Lohengrin und Salome. Okay?
Der Erlöser der Zukunft oder das Enthaupten und das Chaos im Jetzt. Ja.
Exactly. Das ist genau die Beispiel. Und das ist auch klar, dass in diesen Zeiten, Strauss hat schon diese Tendenz oder schon diese Idee verstanden, dass er will etwas sehr tief über diese heutige Tag sagen. Das ist auch interessant, dass er hat gedacht, dass er redet über heutige Tage, aber das war auch ein sehr zukünftiges Werk, klar. Aber auf jeden Fall, das ist, ich denke, ein gutes Beispiel, ja, wo man kann sich zwischen diese zwei großen Berge finden. Und heute, es ist wirklich sehr schwer. Ich finde, das ist sehr schwer, weil ich finde, dass Dialog heute ist auch sehr schwer zu entwickeln. Gibt es ein Problem heute, ist, dass man denkt, dass wenn er, I will say it in English. Someone thinks sometimes that when if he's offended, it means he's right. Und das ist very dangerous und auch problematisch. Und heute gibt es das Problem, dass wir können nicht arbeiten. Ich gebe auch ein Beispiel. Ich war in Amerika mit einem sehr großen Orchester, Open House, und wir haben Carmen gespielt und drittes Akt kommt und diese wunderschöne Prälude, ja, Harf und Flöte. Und die Flötisten hat okay gespielt, nichts Besonderes. Also, jetzt was kann ich machen? Und ehrlich sagen, wenn ich wäre jetzt in Frankreich oder hier, normalerweise, was mache ich? Wir gehen zu meinem Zimmer, ich spiele auf dem Klavier und wir machen eine kleine Probe, richtig etwas Schönes zu finden. Mit dieser Flötistin in New York, ich habe gedacht, nein, ich mache nichts. Arrivederci. Ich will,
du das Gefühl hattest, dass er das gar nicht will?
Ich will keine Probleme. Vielleicht morgen, I don't know. Ich in einem Zimmer mit einer Frau in diesem Orchester in Amerika, ich bleibe nicht. Entschuldigung, ich rede jetzt sehr ehrlich. Mhm. Und was kommt von dieser Politik? Kommt nur eine Sache, Mediokrität. Weil am Ende, das ist das Problem.
Also nochmal, um das zu verstehen, du hattest sozusagen Angst, dass dir irgendwas angehängt wird? Oder
ich dachte, like, why I need these problems now? You know? Dann, man denkt, das ist crazy in Amerika. Ja? Und dann ich dachte, okay, lass ich das, sie kann spielen, wie sie will und that's it. So, you know? Und am Ende, was machen wir? Am Ende, sie weiß nicht, was sie macht. Sie weiß nicht, dass sie vielleicht ein bisschen nicht so interessant gespielt hat und man kann nichts entwickeln. Ja? Und ich sehe das in so vielen Ecken. Wir haben das auch in Opernhäusern, wir haben das auch in der Hochschule. I mean, die Professor zum Beispiel, weinen ist gut. Ja? Und weinen macht Kunst. You know? Und diese Idee, dass wir alle müssen nett sein, kein Problem. Aber du kannst ein Empire nicht aufbauen.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist dein Zweifel gerade, dass wir verlernen zu streiten, dass wir uns im Konsens treffen müssen, weil wir die radikale Arbeit an der Kunst oft nicht mehr ertragen?
Wir reden jetzt natürlich nur über Kunst, ja, und als Künstler auch. Ja. Die Frage ist, als Künstler, deine vielleicht höchste, I don't know, Aufgabe oder wichtigste Aufgabe ist, dass du musst leider immer in der Wahrheit leben. Leider ist es so. Jemand, die normale Leute, sie können immer weiter leben oder erleben oder überleben. Wir haben ein Problem. Wir sind immer in einer Wohnung und diese Wohnung hat nur Spiegel. Immer, ja. Und das ist das Problem und das Schöne.
Manche finden das sehr schön.
Als Künstler. Das heißt immer, immer, immer spiegeln. Ja, immer denken, immer suchen, immer ja sich sehen und denken. Was kann? Das ist ja und das normale Leute natürlich. Sie haben den Luxus, vielleicht nicht mit so vielen Spiegeln. Manchmal auch normal Glas ist auch okay. Und aber das heißt, wenn du diese Responsabilität schon nimmst, das heißt, du musst immer, immer weiter kämpfen. Ja und ja bitte.
Das führt mich zu dieser Frage nochmal wieder zurück. In einer Welt, was wir eben besprochen haben, in der ja der Kampf inzwischen allgegenwärtig ist, ja, also wie du auch schon gesagt hast, es gibt kaum noch Kommunikation, den anderen anzuzweifeln wird als Angriff genommen. Wir leben in einer Welt des Gegeneinanders, wo es kaum noch Dialogfelder überhaupt mehr gibt, um wieder ein bisschen näher zu rücken. Und da nochmal, ist denn da nicht gerade die Kunst auch eine Möglichkeit, diese Dialoge zu schaffen? Also wenn du sagst, in Amerika hast du es aufgegeben in einer Situation, aber in Europa und in Hamburg zum Beispiel ist es wahrscheinlich ja dein Ziel, genau das zu etablieren. Merkst du denn, dass die Gesellschaft eigentlich auch diese in der Wunde bohren will? Oder merkst du, und das merke ich sehr oft, dass ein Großteil der Gesellschaft sagt, ey Kunst, es ist jetzt gerade nicht eure Aufgabe, weil wir bohren sowieso schon alle in dieser Wunde. Alle bohren in dieser Wunde und jetzt kommt ihr auch noch ein Klugscheiß da rein. Könnt ihr nicht einfach mal ein schönes Bild an die Wand hängen, damit wir die Wunde nicht mehr spüren?
Beide Beispiele sind richtig und beide sind auch sehr persönliche. Natürlich, einer denkt so oder denkt so. Ich denke, das ist auf jeden Fall, das ist nicht unser, es like, muss interessiert uns nicht. Ja? Wie habe ich gesagt, wir haben nur Spiegel in unserer Wohnung. Das heißt, wir arbeiten, unser Lebensziel ist diese, unsere Erfahrung, unsere Erzählung, unseres Gefühl, I don't know what, zum Publikum bringen. Dann, wenn jemand hört, kommt, nicht, mag es nicht, das ist schon ein bisschen eine andere, es ist eine andere Etage.
Ansatz.
Exactly. You know, es ist eine andere Etage. Wir sind in der ersten Etage, nur zu sagen, was kommt oben, es ist schon ganz andere Responsabilität auch. Ja, es ist nicht richtig unsere.
Was suchst du denn im Jetzt? Also du hast in Hamburg dieses Konzept, dass du Symphonien spielst, aber ein Satz dieser Symphonie immer neu komponiert wird, also aus dem Jetzt kommt. Ja? Also um das nochmal zu verstehen, du machst Beethoven-Symphonie, spielst zwei Sätze Beethoven und einen Satz neu komponiert. Gleichzeitig zeigt das ja aber auch, dass du immer in einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bist, also mit der Idee Beethovens, die du ins Jetzt stellst. Das ist ja das Tolle, was Musik und Theater ausmacht. Wir haben nicht das Bild an der Wand, was immer gleich ist, die Mona Lisa lacht immer gleich, sondern wir sind ja immer Übersetzer oder ihr seid Übersetzer von einem Fixpunkt in der Geschichte in unsere Zeit. So, und wenn du jetzt aus unserer verrückten Zeit guckst, was möchtest du ihr denn geben? Also was ist denn das, was du hier suchst, wenn du nicht mehr oder momentan nicht die Vision für morgen suchst? Was für ein, eine Hoffnung adressierst du denn ans Heute in deiner Musik?
Ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Was wir machen jetzt in Hamburg ist genauso. Die Idee, dass wir können auch mit der Vergangenheit spielen. Ja? Das heißt, Vergangenheit ist nicht nur ein Posttrauma. nicht nur. Vergangenheit ist auch schön, ist auch interessant, ist auch etwas Kreatives. Und was noch wichtiger, wir hatten unglaubliche Persönlichkeiten, die haben uns zum Beispiel in Musik unglaubliche Werke gelassen. Das heißt, wir können heute, wenn wir richtig in diese Richtung natürlich denken, wir können das schaffen, dass wir mit Beethoven zum Beispiel in Dialog sind. Und ich denke, das ist die Botschaft. Die Botschaft ist, wenn man durch Kunst lebt, das heißt, er kann auch mit Beethoven dialogieren, dann viel einfacher mit deinem Nachbar. Ja, aber mit Beethoven. Und wie können, und Beethoven hatte nur in Wien 43.
Wenn Beethoven reden kann, kann er auch mit seinen Nachbarn reden.
In Wien, er hatte mehr als 40 Wohnungen, so viele Nachbarn. Und das heißt, zum Beispiel, das, ich denke, ist eine Idee, die Idee des Dialogs und die Idee, dass wir müssen niemals über die Glory of the Past zu viel
Wind machen oder
genau,
so.
Genau. Aber Glory of the Past ist sehr, 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 sehr gefährlich. Und noch etwas vielleicht ist die Idee, dass wir, du hast, was suchst du da? Ich denke, suchen ist ein sehr gutes Wort. Und ich denke, hier, was hätte ich geantwortet, ist auch ein Beispiel. Und ich denke, dass die Suchung hier ist unsere Botschaft. Mhm. Und ich denke, das ist auch etwas, weil ich denke, Theater in der 70er, 80er Jahre, 90er Jahre vielleicht auch, war Theater, sagen wir so ein bisschen, Theater der Antwort.
Des Statements.
Yes. Ja. Mhm. Und jetzt, ich suche das Theater der Suchung.
Weil das wahrscheinlich auch etwas ist.
Aber was ist wichtig in dieser Suchung, ist, dass du musst niemals etwas finden, ja, weil dann, das ist gefährlich. Und das ist zum Beispiel, ich kann das von der jüdischen Tradition bringen, weil die große Frage in unserer Theologie und auch in christlichen Theologie ist, dass in Judentum die Frage des Messias, man sagt in Deutsch?
Des Erlösers, ja.
Ja, die Frage ist, dass, warum wir haben keine, ist, dass in jüdischer Kultur die Idee, dass der Messias ist wie eine Suchung, wie eine, wir müssen ihn suchen. Das heißt, wenn du das ihn schon findest, das heißt, es ist falsch. Mhm. Weil was du willst, ist immer diese Erwartung, dass du willst. Ja, du willst leben in dieser Hoffnung. Und wenn du schon etwas findest, dann gibt es keine Hoffnung. Und die Idee hier, ich denke, meine Erfahrung in diesem Moment ist ein bisschen über die Suchung und diese Qualität der Suchung. Ja? Und nicht nur immer antworten, weil das ist auch ein Problem, das kommt von unseren Handys und viele andere Sachen, Fake News, etc. Fake News, warum es funktioniert? Das funktioniert, weil das ist nur Antworten. Und das ist ein sehr alte Konzept. Antworten schon in Rome Empire, es war so. Ja?
Muss ja gar nicht mehr drauf ankommen, ob die Antworten überhaupt stimmen oder nicht. Ja? Also wo eigentlich die Suche wieder einsetzen müsste. Aber das ist interessant, gerade du, also jeder, der sich als Künstler, Künstlerin in der Öffentlichkeit bewegt, hat ja irgendwie eine eigene Identität. Ja? Also wenn du Amerikaner bist, wirst du momentan nach Trump gefragt. Wenn du Israeli bist, wirst du nach Gaza und dem Nahostkonflikt gefragt. Und es fällt ja auf, dass viele deiner Kolleginnen und Kollegen gerade auf diese realpolitischen Fragen lieber erstmal nicht reagieren, auch weil das Bewusstsein da ist, dass ihr in der Musik etwas anderes erfahrt, nämlich dass die Antwort eigentlich die Suche ist, statt jetzt das Statement abzusondern, Israel ist böse, Palästina ist böse, das ist böse, weil die Welt nicht so einfach zu beantworten ist?
Ja, ich denke, das ist wie immer. Das ist immer eine persönliche Entscheidung. Ich habe viel Respekt. Ich denke, dass die Leute, die sagen nichts, sie haben recht. Ich denke, dass sie sagen viel, sie haben recht. Ich denke, dass die Leute, die haben kein Recht, die sagen, sie vielleicht sagen zu viel oder zu wenig. Aber wenig und viel ist okay. In dieser Welt der Politik. Es ist eine Frage. Ich denke, das ist auf jeden Fall, was wir können sicher sagen, ist, dass diese letzten 2 Jahre waren extrem groß. Ja, das ist wirklich eine große Überraschung. Vielleicht haben wir schon einmal geredet, damit muss ich auch sagen, über diesen Konflikt, ich kann nur etwas sagen, dass ich habe, war ungefähr, 60% der Zeit, ich bin sehr pessimistisch, dann 40%, ich bin sehr optimistisch. Heute ist ein Tag, wo ich bin optimistisch. Und ich kann sagen, dass mein Optimismus kommt nur von einer Ecke. Und diese Ecke, ich kann das so beschreiben, dass jetzt, whatever happens, morgen ist Netanyahu, nicht Netanyahu, Trump, nicht Trump, das ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall zurückgehen, wir können nicht mehr. Und das ist gut, das ist positiv. Aber zurück zu dieser wirklich scheiße Status quo, das war immer zwischen Hamas und Netanyahu, das ist klar schon, dass wir können nicht zurückgehen. Und das, ich denke, ist eine positive Aspekte. Weil jetzt diese alte Generation, sie gehen und vielleicht morgen, I don't know what. Aber das ist schon etwas Positives. Ja? Diese Zeiten, wo in Israel war alles wunderbar, in Palästina war alles nicht so scheiße, wie man denkt, muss ich sagen, aber natürlich schlechter als Israel. Und diese Zeiten, wo, you know, okay, we go on somehow, das ist schon vorbei.
Also es ist die gezwungene radikale Bewegung, die man eigentlich hat. Ne? Ist ja auch etwas, wenn man in die Musik guckt, dass sich Bestandaufnahmen immer ändern. Also gerade wenn man den Fixpunkt Beethoven jetzt hat zum Beispiel, ändert sich ja der Blick aus dem Jetzt immer weiter. Ja? Also es bleibt ja nie der gleiche Blick. Also dein Blick ist ja nicht Furtwängers Blick und Karajans Blick und ich weiß nicht was Blick, ja? Sondern wir lernen ja sozusagen in der Beschäftigung mit Musik, dass sich der Blick auf Geschichte, und wir sind ja jetzt Anfang
einer Geschichte ja.
Immer wieder verändert.
Oder? Ja, aber ich denke, das ist auch eine theologische Frage oder theologische Antwort. Und ich denke, es kommt von der Idee, auf jeden Fall meine Idee, dass bei mir Text, und das ist egal für jedes Text, das kann Partitur oder Buch oder Bibel oder whatever, Text ist nicht heilig, kann nicht heilig sein. Es gibt nur ein Element, das kann heilig sein im Leben, und das ist Interpretation. Weil Interpretation ist genau dieser Kompromiss zwischen Text und Menschlichkeit. Etwas dazwischen steht Interpretation. Ja? Und das heißt, was ist wirklich heilig, ist Interpretation. Dann, wenn du das so denkst, das heißt, du hast viel mehr Entscheidungen oder viel mehr Möglichkeiten. Ja? Ich denke, eine große Probleme, wir haben jetzt in der Welt, ist, dass wir haben eine große Gesellschaft, der lebt nur in Interpretation, und sehr große Gesellschaft und immer größer, der lebt nur in was ist geschrieben, ist heilig. Ja? Und dieser Clash ist viel tiefer, als was man denkt, weil das ist auch die Rolle des Theaters und das ist auch Krieg und das ist auch alles. Ja?
Das ist spannend, weil dann heißt es ja tatsächlich, dass wir aus der Kunst lernen können, auf jeden Fall Handlungsmuster zu entwickeln, wie wir auch mit unserer Welt umgehen können. Machen wir einen kurzen Schnitt, weil genau da tretet ihr jetzt ja an. Also Kratzer und du als neues Duo da in Hamburg. Alle gucken auf euch. Ihr seid gerade so die Fanboys der Klassikszene. Ja, also das muss ja auch fürchterlich sein, dass alle alles toll finden, was ihr macht. Aber tatsächlich seid ihr ja da auch mit einer Idee angetreten. Warum macht ihr plötzlich etwas anders und warum gucken da alle und warum hat das vorher niemand gemacht?
So, warum machen wir etwas anders? Ich weiß nicht genau. Was ich kann sagen, ist, dass wir haben uns sehr gut gefunden und getroffen. Und wir haben beide auch wirklich kind of dieselbe
Spirit.
Ja, yeah. Spirit. Und das ist wirklich sehr stark und das ist auch sehr einfach, muss ich sagen. You know, it's like, wenn alles klar, you know, wenn alles klar ist, ist es immer besser. Und die Frage hier von unserer Seite ist nicht anders, weil man kann denken, dass wir sind provokativ. Und actually, wir sind nicht provokativ. Ja, ich denke, das ist etwas anders und wir wollen etwas auch ändern oder beändern, aber es ist keine Provokation.
Das, glaube ich, eint euch tatsächlich die Ästhetik und das ist, glaube ich, auch wirklich neu in der klassischen Musik, die Ästhetik schon eine Provokation, eine Befragung der Vergangenheit zu haben, aber nicht aufzugeben, den Glauben an das Ästhetische, beziehungsweise sogar an das Kitschige, an das Pathetische, an die Rührung, an die Tränen, an das Herzklopfen als Möglichkeit von Kunst. Dem widersprecht ihr nicht mehr.
Ja, genau so.
Also Post-Adorno quasi. Ja? Also nicht mehr nur trocken und es muss analytisch sein, sondern es muss auch wieder emotional greifbar sein?
Absolut, emotional greifbar sein. Und wir haben schon gesagt, immer Erzählung, immer etwas erzählen. Und auch erzählen etwas relativ breit. Ja? In einer Erzählung, du kannst auch in der Stadt arbeiten, in die Stadt gehen, du kannst mit einem Publikum, mit einem anderen Publikum, Erzählungen können dann auch sehr, sehr breit sein. Aber auf jeden Fall, was wir wollen sicher, Und jetzt, wir können viele Interpretationen oder viele Ecken finden oder viele Reihen. Aber die einzige Sache, die ich kann richtig beschreiben, ist das, was wir wollen gerne und dass wir jetzt werden wirklich arbeiten, auch in diese Richtung, ist diese, welche Rolle hat dieses Theater in Hamburg? Und das heißt, wie können wir als Theater, wie kann ich das beschreiben, wie können wir, ich denke, vielleicht ein bisschen naiv, okay, aber ich denke oder ich hoffe, aber ich denke auch, dass wenn man kommt ins Theater zum ersten Mal, bis diesem Moment, das ist die Responsabilität des Ministeriums, sagen wir so.
Verantwortung der Politik. Verantwortung,
Ausbildung, whatever. Ab diesem Moment, das ist meine Responsabilität, dass er zum zweiten Mal kommt. Ja? Und ich denke, was wir wollen anderes machen und was wir wollen wir wollen etwas hier finden, ist vielleicht, wie können wir heute dieses zweite Mal Publikum mitbringen, aber in another way. Ja? Ich denke, dass die Idee, dass man nur sieht, okay, ich weiß, heute haben Tosca, ich komme, okay, wunderbar, aber ich bin nicht sicher, dass das ist die Erzählung, dass wir wollen erzählen, weil natürlich, was wir wollen Publikum immer, alles okay, sie können alle immer kommen für verschiedene Gründe, aber wir wollen als Rolle des Theaters, wir wollen etwas geben, etwas like, let's say like this, I want people to come to the theater from the right reasons.
You know, das die ist Leute sollen wegen des rechten Grundes kommen, aber den können Sie ja mitbestimmen auch, oder? Also wahrscheinlich ist der richtige Grund, weil man neugierig ist und weiß, wir vertrauen euch. Also eine Art Vertrauen in die Kunst, die stattfindet.
Ja, man neugierig ist, aber ich denke, diese Neugierung muss auch von unserer Seite kommen. Wir müssen auch eine sehr kuriose Theater sein. Genau. Und das, ich denke, unsere Arbeit. Dieses mysteriöses Gefühl, das ein Theater hat in einer Stadt. Und die Idee, dass dieses Theater vielleicht, zum Beispiel jetzt, wir arbeiten mit dir, like Tivoli-Theater. Ich habe Projekte mit der Hochschule. Ich habe Projekte mit wirklich so viele Michel-Wiese, so viele Institute, Elbphilharmonie natürlich, aber auch kleine. Ich denke, das ist auch unsere Rolle. Nicht nur im Graben bleiben und noch eine Traviata spielen.
Also das Theater und das Orchester dürfen nicht nur Geschichten erzählen, sondern müssen auch selbst eine Geschichte haben, in der Geschichte interessant zu sein. Führt mich zum letzten Punkt. Weiß nicht, ob wir da einer Meinung sind, aber natürlich habt ihr dann die große Frage jetzt, wie ihr so einen Opernneubau, der ja diskutiert wird, der verabschiedet wurde, der jetzt irgendwie auf der letzten Gerade ist, integriert in eure Geschichte. Ja? Und natürlich gibt es viele Leute, die sagen, Mann, da ist dieser Milliardär, der sein Geld mit Sachen verdient hat, die manche nicht gut finden, der seine Steuern in der Schweiz bezahlt. Und ich glaube, von dir kommt der schöne Satz, ich habe lieber 350 Millionen Euro für eine Oper als auf dem Schweizer Bankkonto. Kann man das sich so leicht machen?
Ja, weil ich denke, es ist komplett verrückt. Und das ist, als Jude auch, ich sage das, es ist komplett verrückt. Und ich denke, dass, zuerst, es ist auch unfair. Und was ich meine unfair? Niemand hat gefragt, woher hat Karajan Geld gefunden für die Philharmonie in Berlin und zwischen uns. Es war Nazi-Geld. Ich kann das schon antworten. Ich weiß nicht, aber es ist sicher. Weil alles ist Nazi-Geld. Entschuldigung, wenn wir in diese Termine reden, alles nach dem Krieg, come on, let's be honest, vom Hugo Boss bis Volkswagen, es ist alles. Ja? Und das ist auch okay, was man kann machen. Krieg, Schmieg und passiert das auch schlecht.
Aber es findet ja auch eine Auseinandersetzung damit statt.
Was ich will machen, ich denke, das ist auch gefährlich und ein bisschen unfair. Wenn wir wollen, wir wollen genau wissen, woher. Aber wenn wir wollen nicht, und gibt es viel, das wir wollen nicht wissen, dann woher ist nicht wichtig. Ich denke, es ist ein bisschen, es ist
bigott.
Ja, es ist ein bisschen bigott. Ich denke, was ist viel, und noch eine Frage, ich kann auch stellen. Warum es ist okay, mit Nazi-Geld Bombs kaufen, aber es ist nicht okay, Kultur machen? Entschuldigung, wenn wir etwas richtig mit Nazi-Geld machen müssen, das ist genau ein neues Theater.
Es gibt ja noch mehr Argumentationen, ne? Also dass 300 Millionen eigentlich lächerlich sind, wenn man Milliarden Steuern spart in Deutschland.
Ich bin Künstler, das ist nicht mein Problem. Du hast mich gefragt, im Prinzip, was denke ich über diese Geschichte? Und ich denke, das ist ein bisschen bigott, wie haben wir gesagt, und ein bisschen dogmatisch. Ich denke, auf jeden Fall, wenn wir reden über, sagen wir, unsauber Geld, das kann für verschiedene Gründe sein. Wenn ich muss etwas mit unsauber Geld machen, es ist genau das so. Theater, Kunst, Ausbildung, das, was wir müssen mit unsauber Geld und nicht Bombs und Tanks.
Aber dann könnte es ja noch ein bisschen mehr Geld sein. Ja? Dann sind 300 Millionen eigentlich lächerlich, oder?
Ist nicht lächerlich und nicht. Ich denke, das ist... Natürlich, man kann entscheiden, immer etwas machen, etwas nicht machen. Was ich kann nicht verstehen, ist, warum wir sind so nicht kohärent. Das ist die Frage. Manchmal 300 Millionen sind viel, manchmal 300 Millionen sind wenig. You know? Und ich denke, das ist unwichtig. Wir können einfach etwas schon sagen, das ist sicher. Hamburg vor Elbphilharmonie und Hamburg nach Elbphilharmonie ist ganz andere Stadt. Ab Musik bis Tourismus, bis Restaurants, Hotels, I don't know, alles. Okay? So, das ist schon das, was wir müssen im Kopf haben, was ein Gebäude in einer Stadt machen kann. So, das ist schon interessant. Ja? Und dass die Idee, dass Hamburg jetzt ist vielleicht diese Architekturstadt, you know, Stadt, I don't know, something can happen here.
Kulturarchitekturstadt.
Ja, Kulturarchitektur, ja. Etwas, diese Verbindung, das kann eine sehr interessante Richtung sein. Und auch, wenn wir schon über scheiße Welt gesprochen haben, das ist Hoffnung. Warum nein? Und natürlich, das ist Hoffnung für verschiedene Ecke der Gesellschaft. Great, aber es ist immer so. Der andere Ecke will Fußball, der andere Ecke will das. Aber es ist eine oder der andere.
Es ist ja auch Verantwortung, oder nicht? Also gerade in der Kultur ist es schon auch eine Verantwortung. Wie gehe ich damit um? Thematisiere ich das? Oder sage ich, hey, das Geld liegt da, das nehme ich jetzt und ich muss mich nicht mit beschäftigen. Aber wenn du gerade darüber redest, du willst auch in eine Stadt wirken und du willst sozusagen das Narrativ und die Geschichte einer Kulturinstitution, eines Orchesters und einer Oper erzählen, kommst du ja nicht dran vorbei, das irgendwie auch in die Geschichte zu integrieren, oder?
Ja, aber ich habe nicht richtig verstanden. Was meinst du?
Naja, dass man die Kritik an dem Geschenk oder an dem Bau ja in die Geschichte des eigenen Hauses dann mit einbeziehen muss. Oder kann man sie ignorieren und sagen, ey, wisst ihr was, in 20 Jahren redet da kein Mensch mehr drüber.
Yes, aber ich denke auch nur, aber wirklich, ich denke, das ist auch eine sehr problematische Aufgabe. I mean, wollen wir wirklich wissen, wo Louis der 14. hat Geld gefunden für, you know, for how do you call it,
no, in the Versailles und was weiß ich, was alles?
Genau, in Versailles. I mean, wirklich, willst du wissen, wo hat er das Geld gefunden? Ich denke, nein. Oder wo hat, I don't know, wer gefunden? Oder, I mean, alles, was wir haben gemacht, zum Beispiel nur in dieser Ecke. Und letzte 100 Jahre haben ihn, come on. Ich denke, das ist
komplett. Aber ich glaube, da muss der Deutsche dem Juden jetzt nochmal sozusagen entgegnen. Wenn Deutschland ja irgendetwas sozusagen in dieser Nachkriegsgeschichte einigermaßen auf die Reihe gekriegt hat, dann doch auch seine Kultur von Aufarbeitung, von Erinnerung, von Schuldeingeständnis, ja, von, gehört ja auch zu unserer Kultur dazu, dass wir das befragen und dass wir das in den Raum stellen. Also ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig.
Das ist sehr wichtig, aber warum denkst du, dass wenn du jetzt nur zu sagen, mit so einer problematischen Persönlichkeit ein neues Theater hast, warum denkst du, dass das ist etwas, das geht dagegen? Aber ich denke, das ist noch eine Etage und noch eine, ja, in diese große Geschichte Deutschlands. Und ich denke, dass in Deutschland, ihr müsst vielleicht viel stolzer sein. Das ist ein sehr schönes Land, unglaubliche schöne Sprache, fantastische Vergangenheit, problematische Vergangenheit, wie alle, wie immer. Und natürlich, das war ein bisschen stärker, okay, no doubt, es war ein bisschen zu viel. Aber an anderer Seite, was zum Beispiel in Deutschland ihr habt gemacht nach dem Krieg, das ist auch ein sehr großes Beispiel.
Das meine ich ja. Ja, also da haben wir das ja gelernt.
Muss ich sagen, nicht nur über diese Geschichte, als Business, als Technologie, als viele Sachen. I mean, you know, Leute, relax. I mean, Deutschland ist ein wirklich unglaublicher Ort und man muss auch alles in Proportion haben. Es ist nicht nur, wenn wir wollen, es ist falsch. Nein, es ist, you know, Winnicott hat, ich erinnere mich nicht wo, aber in einem Buch geschrieben, ich habe drei, dann wir müssen das, anyway, in einem Buch geschrieben und ich fand, das ist sehr interessant, dass man kann vielleicht sich findet, nur wenn man seine Ambivalenz akzeptiert. Und ich denke, Ambivalenz ist ein super schönes Wort und wir sind alle ambivalent und das heißt, alle Ecken sind gut und sind okay und sind verstandbar, you know?
Also schauen wir mal, was die Ambivalenz jetzt erstmal bringt. Und ich glaube, also da kann ich auf jeden Fall sagen, das stimmt natürlich, wenn man die Elbphilharmonie anguckt. Auch da gab es diese großen Diskussionen, auch gab es die großen Bedenken. Darüber redet heute wirklich keiner mehr. Ja? Schauen wir mal, wie es in diesem Fall ausgeht. Du hast gesagt, du willst im Jetzt leben, du willst Kunst fürs Jetzt machen momentan. Heißt das, du hast deine Vision aufgegeben oder gibt es trotzdem noch Vision?
No. Gibt es natürlich Vision und natürlich alles, was ich mache heute, hat etwas mit dieser Vision auch zu tun. Aber wie habe ich gesagt, die Inspiration ist wirklich viel größer jetzt, vom Jetzt. Aber Vision absolut ja. Ich denke, dass auf jeden Fall, was wir müssen wirklich machen und wir müssen wirklich kämpfen, ist für diese Tradition, die wir haben, das ist, wenn wir haben, ich weiß nicht, Woody Allen sagt, gibt es keine Tradition zum Beispiel, aber auf jeden Fall, wenn gibt es etwas wie Tradition, ich denke, was ist sicher, ist, dass diese Tradition muss essen. Ja, und ich denke, wenn wir denken, dass Tradition kann nur ein bisschen trinken manchmal, das ist sehr gefährlich. Das heißt, auch wenn wir über politische Fragen denken, künstlerische Fragen denken, Tradition muss essen. Zum Beispiel, wir machen jetzt neue Sinfonie von Beethoven mit neuen Sätzen. Morgen, man kann viele, viele andere und wir werden auch viele, viele andere Fassungen vordenken. Aber Tradition muss essen.
Und wer isst, muss auch verdauen. Und das machen wir jetzt. Vielen herzlichen Dank,
Omer. Wir müssen etwas essen. Ja, okay, da, let's go. Danke dir.
Omer Meyer-Welber war das. Ich denke, für eine halbe Stunde haben wir da ziemlich viele Themen angeschnitten. Ihr habt also einiges zum Denken, zum Erzählen, zum Debattieren für den heutigen Tag. Denkt dran, man kann diesen Podcast nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern natürlich auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns, besucht uns auf unserer Seite www.backstageclassical.com und vor allen Dingen habt eine ruhige Vorweihnachtszeit. Bis demnächst, haltet die Ohren steif.